Gut, dann möchte ich Sie mal herzlich begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Ich warte noch eine Sekunde, dass alle sich setzen können. Gut, geht um das Thema Transplantationsmedizin, wie Sie wissen, wie es da auch steht. Und ja, dieses Thema ist Ihnen vermutlich noch nicht so gut bekannt. Das hat sich vor allen Dingen in den letzten 20, 30 Jahren so peu à peu entwickelt, nicht allzu viel ist in den Lehrbüchern zu finden, sodass es vielleicht ganz vom Vorteil ist, wenn ich heute auch ein paar immunologische Hintergründe hier kurz erläutern werde, damit Sie mit diesem Thema gut umgehen können. Gut, die Transplantationsmedizin spielt also in den letzten 20, 30 Jahren zunehmend einfach eine Rolle und während anfangs sich Experten damit nur auseinandergesetzt haben und die Betreuung vor und nach der Transplantation deren Thema gewesen ist, ist es dann heute so, dass viele halt transplantiert sind, teilweise auch mehrfach transplantiert. Bei Nieren teilweise werden die 3- oder 4-mal retransplantiert, weil die Organe teilweise nach 5 oder 10 Jahren Verlaufszeit dann noch abgestoßen sind. Haben Sie dann als Ärzte in Zukunft in den Krankenhäusern, aber auch in der Niederlassung vermehrt mit diesen Patienten zu tun und müssen da halt wissen, ja, woran Sie festmachen, wie es denn geht und wie Sie die optimal betreuen, die Therapie vor allen Dingen dann halt steuern. Und das Ganze ist jetzt nicht nur ein Thema für die Krankenversorgung, sondern dieses Universitätsklinikum hat da auch so einen Forschungsschwerpunkt drin. Und wenn Sie Doktorarbeiten suchen in ganz verschiedenen Fachbereichen, werden Sie halt sehen, dass ganz viele verschiedene Abteilungen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und wer dann in diesem Sektor tatsächlich seine Doktorarbeit machen sollte, sei darauf verwiesen, erstens mal von unserer Seite empfohlen, Lehrbücher, die da sehr interessant geschrieben sind und ja, gut illustriert, sehr instruktiv. Die stammen aus dem angloamerikanischen Bereich. Das ist einmal, ich sehe jetzt gerade, dass hier was abgeschnitten ist und das wird sich dann noch so fortsetzen. Ich muss mal einmal hier die Präsentation neu aufrufen, damit Sie komplett in den Genuss der Folien auch kommen. So, jetzt wird Ihnen nichts weiter vorenthalten, können alles sehen. Gut, also Bücher, die diese sehr komplizierte Immunologie, die heute bekannt ist und wo viele Erkenntnisse aus der Transplantationsmedizin stammen, gut geschriebene, einerseits der Janeway oder auch der Reuth und viele Folien, die ich heute dabei habe, die stammen aus diesen Lehrbüchern und ansonsten sehr informativ die Eurotransplant-Webseite, seien Sie darauf einfach verwiesen. Gut, ganz kurzer historischer Abriss. Wie ist das gelaufen, die Entwicklung? Man kann sagen, vor mehr als 100 Jahren hat man das erste Mal versucht, eine Transplantation durchzuführen. Hat sich gedacht, wir testen das einfach mal an, indem wir einen jungen Hund nehmen und dem werden wir eine Niere explantieren und einige Stunden später werden wir die reimplantieren und gucken uns dann mal an, wie das Ganze so ausgeht. Und man war dann sehr überrascht, dass das doch gar nicht so günstig gelaufen ist. Gut, man hat dann gesagt, dass man halt an verschiedenen Themen Verbesserungen einbringen muss, chirurgische Techniken natürlich, Anästhesie, aber vor allen Dingen geht es um das Thema der warmen und kalten Ischämie. Das heißt, darunter versteht man die warme Ischämie, Zeit wäre die Zeit, wo jemand, der also als Spender unterwegs ist, dem die Organe entnommen werden, wie ist der halt zu führen, ja, welche Medikamente gibt man dem, wie führt man die Herz-Kreislauf-Geschichten und auf der anderen Seite eine kalte Ischämie bedeutet, wenn man explantiert hat, wie geht man denn mit den Organen jetzt um? Welche Konservierungsmittel benutzt man? Welche Temperaturen sind empfehlenswert? Wie sind auch die kinetischen Verläufe bezüglich der Temperaturen? Wie sollten die Zeitabläufe halt gestaltet werden? In anderen Worten, ja, da war man dann überrascht, dass man zunächst mal bei diesem einfachen Experiment schon auf Probleme gestoßen ist. Wie ging es dann weiter? Dann kann man sagen, die erste wirklich klinische Transplantation, die durchgeführt worden ist, die wurde halt an der Kornea, an der Hornhaut durchgeführt. Im Jahre 1906 ist das gewesen und da müssen Sie wissen, die Kornea ist immunprivilegiert, die wird nicht immunologisch überwacht, sofern sie nicht vaskularisiert ist und dementsprechend hat es dort dann auch keine Probleme gegeben und man kann heutzutage Hornhäute sehr einfach ohne Komplikationen typischerweise dann auch verpflanzen. Das nächste, was man gemacht hat, ist, dass während des Zweiten Weltkrieges, da ist es so gewesen, dass die Amerikaner viele Verluste bei ihren Bomberpiloten zu beklagen hatten, die abgeschossen wurden über Europa und in Asien, und die hatten starke Verbrennungen. Als man Hauttransplantationen durchgeführt hat, hat man gesehen, ja, das ist sehr viel komplizierter, als man sich das so gedacht hat. Und dann hat man 43, 44 Forschungsteams darauf angesetzt, das mal genäher sich anzugucken und zu eruieren, wo die Hintergründe da liegen, und hat das Thema der Gewebetypisierung und der HLA-Typisierung quasi dann als neues Feld erforscht und da schöne Fortschritte im Grunde genommen gemacht. Und da liegen die Ansätze der Gewebetypisierung, also die gehen so weit zurück, und das ist heute in der Transplantationsmedizin natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass diesbezüglich gut gearbeitet wird. So, wie hat sich das weiter fortgesetzt? Es wurden dann verschiedene andere Organe in den nächsten Jahren, Organtransplantationen durchgeführt. Die Niere, der Pankreas und auch die Lebertransplantation waren die nächsten Stationen, die umgesetzt worden sind. Und dann hat man 1967 sehr stark darauf gewartet, wer denn weltweit die erste Herztransplantation durchführen würde. Hat gedacht, eine amerikanische Forschungsgruppe macht das Rennen, aber es war dann Professor Bernard aus Kapstadt, der die erste Transplantation durchgeführt hat. Der Patient hat dann zunächst das überlebt, aber ist 2-3 Tage später dann doch verstorben, vermutlich mit einer schweren Abstoßungskrise. Und man hat sich das Herz dann näher angeguckt, makroskopisch, mikroskopisch, und Präparate davon weltweit verschickt an namhafte Pathologen. Und die waren so unisono der Meinung, dass da eine starke Entzündungsreaktion, Inflammation ablief. Und dann hat man gesagt, die war die Empfehlung, dass man doch das nächste Mal bei einer Transplantation darauf achten sollte, dass man diese Entzündungsreaktion herunterfährt, und hat dann empfohlen, Glukosteroide zu geben. Und das hat man dann auch schon bei der nächsten Transplantation, die einige Monate später durchgeführt worden ist, am Herzen beherzigt. Und dann war es so, dass das sehr, sehr rund gelaufen ist. Der Patient hat das jahrelang halt überlebt. Und diese Glukosteroide, die verwendet man bis zum heutigen Tag. Das ist eine Basistherapie auf der einen Seite, vor allen Dingen um die Monozyten halt zu unterdrücken, die ja die Antigene präsentieren. Und auf der anderen Seite kann man die Expression von HLA-Strukturen auf den Transplantaten dadurch herunterfahren. Wie gesagt, Glukosteroide damals quasi evaluiert bezüglich dieser Fragestellung 67, und bis heute gehören die zum Basisrepertoire. Wie gesagt, zur Basistherapie, und auch wenn Sie Abstoßungskrisen haben, geht man da sehr energisch mit Glukosteroiden bis zum heutigen Tag dran. Da kriegen die Patienten 1 Gramm Cortison dann beispielsweise pro Tag appliziert. Ja, die nächsten Schritte sind dann die gewesen, dass man auch die Lunge transplantieren wollte, hat zunächst eine kombinierte Herz-Lungen-Transplantation durchgeführt. Das ist für die Chirurgen einfach einfacher, dieses Paket zu transplantieren, Herz und Lunge, weniger Anastomosen sind zu setzen, und deswegen dieser zeitliche Verlauf, erst Herz-Lungen-Transplantation, dann Lungentransplantation, so ist die zeitliche Entwicklung gewesen. Gut, dann ist hier als nächstes für Sie dargestellt, dass man halt in den letzten 20, 30 Jahren vor dem Hintergrund verschiedener Optimierungsansätze, die ich Ihnen gleich ein bisschen differenzierter darstelle, es gelungen ist, das ein Jahr Überleben der Transplantate, das ist immer ein wichtiger eine Messgröße, halt deutlich zu verbessern. Die Ergebnisse, wie lange eine Niere beispielsweise nach einem Jahr noch überlebt hatte, die 1980 bei 60% lag dann 95 schon deutlich höher. Dasselbe sehen Sie für die anderen Organe hier, Leber von 30 auf 84% und wesentlicher Sprung auch beim Pankreas, 20 auf 94%. Und die Frage, die bei Ihnen dann auftaucht, ist, woran liegt das denn, dass das sich so mit der Zeit so günstig entwickelt hat? Und dann habe ich so mal 5, 6 Punkte hier kurz für Sie dargestellt, die von Bedeutung sind, dass man das gut nachvollziehen kann, warum die Verläufe jetzt besser geworden sind. Erstmal die chirurgischen Techniken, die hat man natürlich unter Fachleuten miteinander besprochen und optimiert und dann auch standardisiert. Ähnliches gilt für die Anästhesie. Der nächste Punkt ist einfach ja, warme und kalte Ischämiezeit. An den Themen hat man rumgeforscht und hat sich angeguckt, der Spender, wenn er noch nicht verstorben ist, in den letzten Lebensstunden, wie geht man mit ihm um, welche Medikamente sollte er kriegen, welche Plasma-Expander, wie sind die Herz-Kreislauf-Verhältnisse einzustellen, das ist das eine Thema. Und dann sehr, sehr wichtig auch, wenn die Organe halt entnommen sind, kalte Ischämiezeit wird das Ganze genannt. Da geht es darum, ja, welche Konservierungsmittel sind für welche Organe, in welcher Konzentration halt geeignet, wie sind die Temperaturen halt einzustellen und über welche zeitlichen Verläufe sollte das Ganze dann halt umgesetzt werden. Ja, also je schneller man da vorankommt mit der Logistik, desto günstiger ist das natürlich, wie Sie sich denken können. Aber das ist von Organ zu Organ sehr, sehr unterschiedlich. So, das nächste war, dass man ja begriffen hat, dass es Gewebeinkompatibilitäten im Hintergrund gibt, die Anlass dazu sind, dass es zu akuten, aber auch chronischen Abstoßungen halt kommt. Und ja, hat es angefangen, wie gesagt, in den USA 1943 sich mit dem MHC-Komplex auseinanderzusetzen, sprich im Menschen wird das auch als HLA-System halt bezeichnet und hat gesehen, dass es da unterschiedlich wichtige Genorte halt gibt, die man sich angucken sollte, die man charakterisieren sollte und die zwischen Spender und Empfänger halt gematcht, das heißt gut abgestimmt sein sollten. Und während man in der Vergangenheit bis etwa vor 15 Jahren diese Gewebetypisierung dann serologisch durchgeführt hat, da war das Problem, dass man immer sehr frisches Material brauchte und es war dann aber ein subjektives Verfahren, was nicht ganz einfach war, so von der Beurteilung. Die verschiedenen Untersucher sind zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Homo-heterozygote Zustände konnten nicht differenziert werden. Das war die Sache mit der Serologie und sie hat auch sehr lange gedauert, bis die Ergebnisse da waren. Ist es jetzt seit etwa 15 Jahren so, dass ja, mit molekulardiagnostischen Methoden, sprich mit PCR-Methoden vor allen Dingen und Sequenzierung gearbeitet wird. Und da kann man vielfach schon nach zweieinhalb Stunden die Ergebnisse haben. Das ist natürlich für den ganzen Ablauf einer Transplantation sehr, sehr vorteilhaft. Ich gehe da gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Dann hat man festgestellt, dass es sogenannte präformierte Antikörper halt gibt im Körper. Das kann mal spontan der Fall sein, aber vor allen Dingen, wenn ein Empfänger Schwangerschaften durchlaufen hat oder erst schon mal vortransplantiert worden oder ja Bluttransfusionen bekommen, dann liegen Antikörper halt vor. Und deswegen diejenigen, die transplantiert werden sollen, die kann man darauf screenen, kann gucken, ob diese Antikörper vorliegen, wie umfangreich die sind, gegen was die sich im Einzelnen so richten. Und dann muss man halt sehr vorsichtig sein, dass man solche Leute, die im höheren Umfang halt präformierte Antikörper haben, ohne weiteres transplantiert. Die werden normalerweise zurückgestellt, dann wartet man mal spontan ab, wie sich das entwickelt mit diesen Antikörpern. Teilweise werden die immunsuppressiv dann behandelt und letztendlich kriegen die sehr, sehr gut gematchte Organe, damit das dann noch gut geht. Und ein letzter Punkt ist, dass man, wenn irgendwie Zeit ist, sich bemüht, in der Organtransplantation neben dem Organ auch die Milz in die Hände zu kriegen, dann würde man nämlich dann daraus die T- und die B-Zellen extrahieren und die inkubieren mit dem Serum des Empfängers. Und wenn da man aufzeigen kann, dass es da zu Reaktionen kommt, dann ist das sehr, sehr ungünstig. Und bei verschiedenen Organtransplantationen muss man dann in letzter Minute quasi diese Transplantation dann auch abbrechen und sollte sie nicht durchführen. Ja? Nächster Punkt sind dann, dass man ganz wichtige Medikamente in die Hand gekriegt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Immunsuppressiva, vor allen Dingen solche, die peroral, also als Medikament Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr so gegeben werden können. Und die Frage ist, was sind das denn überhaupt für Substanzen? Da ist es so gewesen, dass man vor 20, 30 Jahren eigentlich auf der Suche war, nach antimikrobiell wirkenden Substanzen. Da sind unter anderem vor allen Dingen in Japan so Forscher auf den Müllkippen rumgeklettert und haben geguckt, ob von Mikroorganismen bestimmte Substanzen produziert werden, die hilfreich in der Medizin sein könnten. Die Substanzen sollten also dann eigentlich die Wirkung haben, dass sie andere Mikroorganismen, Pilze oder aber auch Bakterien zum Beispiel in Schach halten würden. Und bei diesen Substanzen, die man da gefunden hat, hat man dann gesehen, dass die Mikroorganismen auf zwei Arten versuchen, andere Organismen in Schach zu halten. Einerseits, indem sie das Immunsystem des Gegners modulieren. Ja? Und von dieser Immunmodulation profitiert man jetzt in der Transplantationsmedizin. Und andererseits dadurch, dass diese Substanzen teilweise aber auch sehr toxisch sind. Und das ist dann eine ungeliebte Nebenwirkung dieser Substanzen. Wenn man die nämlich jetzt gibt bei Patienten, haben die ein sehr hohes toxisches Potenzial leider, machen sehr häufig halt die Leber, die Niere insbesondere, aber auch das Nervensystem halt kaputt. Und neben diesen Antikörpern, oder neben diesen peroral applizierbaren Immunsuppressiva, ich sage Ihnen nur drei Beispiele, Cyclosporin A wäre das, Tacrolimus oder Sirolimus. Gibt es dann Substanzen, die noch wirksamer sind, und zwar sind das Antikörper. Man hat geguckt, wie das Immunsystem so funktioniert, das molekular im molekularen Bereich aufgedeckt und hat dann sich insbesondere die Interaktion von Antigen präsentierenden Zellen, Monozyten, Makrophagen beispielsweise, und den B- und den T-Zellen angeguckt. Und da kommt es auf ganz subtile Wechselwirkungen halt an, zwischen diesen Zellen über bestimmte Strukturen, aber auch über ein Zytokinmilieu. Und da kann man halt interferieren mit Antikörpern. Und indem man das tut, kann man halt erreichen, dass man Abstoßungen halt verhindern kann. Und diese Medikamente, diese Substanzen, diese Antikörper, die man vor allen Dingen in der Transplantationsmedizin evaluiert hat, von denen profitiert man jetzt heute in anderen Bereichen der Medizin ganz, ganz wesentlich, auch bei Autoimmunerkrankungen, Rheumatologie oder in der Onkologie. So, dann gibt es das Thema der Toleranz. Was ist das? Da hat man halt gesehen, dass die Individuen noch im Mutterleib quasi lernen, sich selbst zu akzeptieren, tolerant zu sein. Und es gibt dann, wie man aufgeklärt hat, sogenannte zentrale und periphere Mechanismen. Man hat die in Ansätzen einfach verstanden, wie das läuft, und kann die im Experiment halt interessant halt zur Anwendung bringen, sodass man da sieht, dass man möglicherweise in Zukunft das, was das Embryo durchläuft, dass es Eigenstrukturen akzeptiert, auch erreichen kann bei Leuten, die halt transplantiert sind. Und dann gibt es ein ähnlich gelagertes Thema, das wäre das Thema der immunologischen Ignoranz. Das ist das Thema, dass erstens mal bestimmte Organe wie die Kornea, der Hoden oder auch das Kind im Mutterleib vom Immunsystem halt nicht attackiert werden. Gerade in der Schwangerschaft, dass das Kind nicht abgestoßen wird, das ist häufig nicht histokompatibel. Ja, das hat man sich angeguckt und hat sich gedacht, da kann man doch einiges daraus lernen. Und hat teilweise festgestellt, dass mit ganz einfachen Substanzen, Mediatoren wie TGF-Beta oder dem FAS-Liganden, wenn man das im Experiment mit zur Anwendung bringt, dass man da scheinbar sowas erreichen kann wie Ignoranz. Und das Letzte, was hier erwähnt werden sollte, ist dann das Thema der Xenotransplantation. Sie wissen, da ist ein großer Mangel an Organen. Gerade nach dem Transplantationsskandal, auch hier in Deutschland vor einigen Jahren, ist das sicherlich nicht besser geworden. Und man bemüht sich halt, aus anderen Spezies Organe halt dort zu züchten und die halt so für die Transplantation zu verwenden. Typischerweise ist es dann allerdings so, dass wenn Sie das versuchen, aus dem Affen oder dem Schwein zu nehmen, diese Organe. Der Mensch hat präformierte Antikörper in massiver Art und Weise von Seiten der Evolution da vorbereitet, und innerhalb von einer Stunde werden diese Organe abgestoßen, aber das läuft über Antikörper und letztendlich das Komplementsystem. Und wenn man das Komplementsystem halt manipuliert, dann kann man das ganz wesentlich verhindern, und da ist erstaunlich, dass durch solche molekulartechnischen Manipulationen schon sehr, sehr erfolgreiche Ansätze haben aufgezeigt werden können. Und letzter Punkt wäre, dass man dann in Zellkultur versucht, mit pluripotenten Stammzellen die Organe zu züchten. Das könnte sehr wohl die Antwort darauf sein, dass wir so einen enormen Organmangel momentan zu beklagen haben. Aber das ist sicherlich noch eine lange Zeit, bis da die richtigen Erfolge auch erreicht werden können. So, und hier an diesem Dia sehen Sie mal, wie bei einer Nierentransplantation das Überleben des Organes halt aussieht, wie sich das verbessert hat von 1975 auf 1990 in diesem Fall. Und dann sehen Sie aber, dass die stärksten Veränderungen vor allen Dingen in der initialen Periode stattfinden, im ersten Jahr. Das heißt, man hat sehr gute Fortschritte verzeichnen können in der Behandlung für die akute Abstoßung und für das erste Jahr. Und dann verlaufen die Kurven, wie Sie sehen, parallel. Ja, das ist das Thema der chronischen Abstoßung. da weiß man nicht richtig, was dahinter steht. Und das führt dann leider dazu, dass viele Organe nach einer Laufzeit von 2, 3, 5 oder 10 Jahren leider dann verloren gehen. Und in einigen Fällen kann man dann nochmal Abhilfe schaffen durch eine Retransplantation. Also mit anderen Worten, gute Erfolge im ersten Jahr, aber darüber hinaus Unverständnis, was da abläuft und kaum ein Ansatz, auch bis zum heutigen Tag, dass das verbessert werden kann. So, was sind jetzt Indikationen für Transplantation? Die sehen Sie hier mal gelistet. Wir sehen hier verschiedene Organtransplantationen unter Gelb dargestellt, eine nicht solide Transplantation, nämlich die Knochenmarks- oder Stammzelltransplantation. Und Sie sehen, alle Organe werden heute transplantiert, normalerweise nach längerer Laufzeit von 10, 20 Jahren und länger. Wenn bestimmte Erkrankungen vorliegen, kann das konservativ nicht beherrscht werden. Und dann wird mit Dialyse teilweise weitergearbeitet noch für einige Zeit oder durch Kunstherzen, sowas in der Art, aber letztendlich folgt die Transplantation. Und Sie könnten den Eindruck haben, dass Transplantationen immer erst nach Verlaufszeiten von 10, 20 Jahren vonnöten sind, aber im Einzelfall sieht das ganz, ganz anders aus. Da ist das dann nämlich notwendig nach Verlaufen von wenigen Wochen nur. Ich schilder Ihnen mal ganz kurz wenige Beispiele. Es gab hier mal so einen Agraringenieur, etwa 30 Jahre, hat hier in den Abwasserkanälen gearbeitet, Mikroorganismus hat sein. Durch das ist er infiziert worden und dann hat er eine ausgeprägte Kardiomyopathie und eine Entzündung des Herzbeutels gemacht. Nach einem Monat konnte man das mit Medikamenten nicht mehr beherrschen. Kunstherz wurde dann verwendet, um ihn zu überbrücken bis zur Transplantation. Das hat er ein Jahr dann getragen, da musste er transplantiert werden. Wie gesagt, Verlaufszeit nur 1 bis 2 Monate. Weiteres Beispiel, junge Dame, 27 Jahre, Schwangerschaft, 5., 6. Monat, schwangerschaftsinduzierte Kardiomyopathie. Ja, kardiovaskulär dekompensiert, medikamentös nichts zu machen, hat dann auch ein Kunstherz gekriegt, wurde unter diesen Bedingungen entbunden. Ja, und als sie wieder wach wurde, war sie, wie gesagt, entbunden, hat ein Kunstherz angeflanscht und wartete auf die Transplantation. Und ein letztes Beispiel vielleicht noch, war mal in Australien und sehe da, dass ein junger Krankenpfleger, der in einem Krankenhaus arbeitete, schon transplantiert war und habe dann gefragt, wie kann das denn sein? Und dann haben sie gesagt, ja, der ist hier zum Krankenhaus gekommen, durchs Gras gelaufen, eine Schlange hat ihn gebissen, sehr, sehr toxische, sehr kleine, auf der anderen Seite auch nur massive Hämolyse. Man hat dann alles getan, um ihm die Nieren zu retten, aber schon nach 2 Monaten musste er dann transplantiert werden. Und auch Ihnen kann das passieren, wenn Sie angefahren werden, von einem Auto beispielsweise, dann könnten Sie eine Rhabdomyolyse machen, ja, und das führt dann zur sogenannten Crashniere. In dem Fall ist es Myoglobin, was ausfällt, in starker Art und Weise in der Niere halt und kann dann innerhalb kürzester Zeit die Nieren halt ruinieren, sodass man dann zur Dialyse und letztendlich zur Transplantation fortschreiten muss. Also, gibt chronische Verläufe, aber sehr wohl auch perakute. Knochen- und Stammzelltransplantation, früher hat man das Knochenmark verwendet, um die Zellen aufzuarbeiten und dann zu transplantieren. Heute nimmt man pluripotente Stammzellen, die man halt isoliert und kann damit noch bessere Ergebnisse quasi erreichen. Wann macht man das? Bei kleinen Kindern, wenn die quasi angeboren bestimmte Immundefizienzen im T- oder B-Zellschenkel haben, dann kann man denen damit helfen oder bei Erwachsenen, bei bestimmten Leukämien, wenn dann die leukämischen Zellen eradiziert sind durch Zytostase, Bestrahlung, immunologische Therapie, dann schreitet man anschließend fort mit einer Stammzelltransplantation. Was sind jetzt mal so zusammengetragen die wichtigen Probleme fürs klinische Management? Ja, da kann man sagen, 5 sollten Sie da einfach wissen. Erstes Problem in der Organtransplantation sind die akuten Abstoßungen, die laufen häufig, dass sie einen leichten viralen Infekt, die Patienten im Winter haben. Das Immunsystem ist dann aggressiver unterwegs. Die Zellen attackieren sehr viel schneller, und über Interferon-Gamma in der Situation wird die HLA-Expression auf dem Organ höher exprimiert und dann wird es immunogener und wird dann auf diese Art und Weise sekundär, also getriggert durch die Infektion, kommt es dann sekundär zu Abstoßungen. Ja, und die chronischen Probleme, hatte ich eben darauf hingewiesen, bis heute wenig verstanden und man kriegt da nicht richtig was hin an therapeutischen Ansätzen, ob das jetzt Viren sind oder Antikörper oder Antigen-Antikörper oder aber auch die Immunsuppressiva selber, die das verursachen, ist ziemlich offen. Und während in der Bevölkerung das Thema Abstoßung wohl bekannt ist, weniger bekannt ist den Leuten, dass es auch in der Organtransplantation Dysfunktionen gibt. Das liegt einfach daran, dass man nach einer Transplantation auch Missverständnisse im metabolischen oder regulatorischen Bereich halt haben kann. Und so ist es dann beispielsweise ein typisches Beispiel, die frühe kardiale Dysfunktion nach Herztransplantation. Alles gut gematcht, ja, gutes Organ, alles ist zeitlich schnell gelaufen und trotzdem fulminante Probleme anschließend, liegt wohl daran, dass metabolisch da einiges nicht zusammenpasst. Dann ein wichtiges Thema, wie ich schon sagte, ist die Toxizität dieser Medikamente, die man da halt gibt. Früher als vor etwa 20 Jahren wurden diese Immunsuppressiva auch noch zwei- oder dreimal höher dosiert, wie man das heute tut. Und dann habe ich häufig erlebt, dass Leute hier beispielsweise herztransplantiert waren und dann anschließend auch noch Nieren transplantiert werden mussten unter diesen Bedingungen ein, zwei Jahre später. Und das größte Problem ist allerdings, ja, dass sich bei diesen Patienten Infektionen bis hin zur Sepsis halt ergeben. Das liegt daran, insbesondere, dass viele Kliniker große Angst haben, dass es zur Abstoßung kommt. Und dann wird man bei dem grundsätzlichen Problem, was da ist, dass Infektionen auftreten können, die auch in vielen Fällen erlebt man, dass die übertherapiert werden mit diesen Immunsuppressiva und dann kriegen sie vermehrt Infektionen, Sepsis oder auch immunologische Zustände, die man als Immunparalyse halt kennzeichnet. Da kommt es dann ganz, ganz häufig zu Pilzinfektionen. Innerhalb von 3 bis 5 Tagen hat man Pilze auch im Hirn und daran versterben diese Leute. Und das Letzte ist, dass Neoplasien gehäuft zu beobachten sind, einerseits an den Organen, die sind halt nicht so ganz kompatibel mit der eigenen Immunabwehr des Patienten und zweitens durch die Immunsuppressiva ist die Abwehr natürlich geschwächt und wir sehen auch vermehrt Hauttumoren und Leukämien bei diesen Patienten. So, was sind jetzt genetische Barrieren, die im Hintergrund eine Rolle spielen? Da gibt es zunächst mal das Thema der Autotransplantation, da wäre beispielsweise ein Handwerker, der hat sich vielleicht den Daumen halt abgesägt, was nicht sehr günstig ist. Und die Unfallchirurgen gehen dann häufig hin und nehmen einen Zeh von diesem Patienten und werden ihn dann als Daumen halt dort transplantieren. Und dann haben sie halt auf DNA- und Proteinebene völlig identische Verhältnisse, dass das also keinerlei Probleme macht in Richtung einer Abstoßung. Ein anderes Thema wäre, dass sie halt eineiige Zwillinge haben oder ingezüchtete Mäuse. Da haben sie im Hintergrund genau dieselbe Ausstattung im DNA-Bereich und auch auf Proteinebene, macht ebenfalls keinerlei Probleme. Relevant ist dann die sogenannte Allotransplantation. Ja, da hat man die Situation, dass jemand schwer verunfallt ist, Motorradfahrer beispielsweise, kommt dann als Spender in Frage. Und ja, da hat man zunächst mal zwischen Spender und Empfänger dieselbe genetische Grundausstattung, dieselben Gene liegen vor, aber gerade im HLA-Bereich, da gibt es dann zwischen den Individuen ja ganz leichte Unterschiede und die sind sehr, sehr wichtig. Das Immunsystem sieht das, löst das auf und das kommt dann zu Abstoßung halt. Und diese kleinen Unterschiede im HLA-Bereich, da hatten wir eigentlich noch was eingeblendet, aber gut, das ist jetzt weg, das wären die sogenannten Polymorphismen, die da eine Rolle spielen oder auch Varianten, wenn sie doch häufiger in der Bevölkerung gefunden werden. Und das letzte Thema, eben schon skizziert, Xenotransplantation. Die Tiere haben ganz andere Gene und der Mensch, der solche Organe transplantiert bekommt, der hat Antikörper, die dagegen gerichtet sind und innerhalb von einer Stunde werden die Organe halt attackiert und über das Komplementsystem dann kaputt gemacht. Und wenn man das Komplementsystem bei diesen Tieren, die als Spender in Frage kommen, halt manipuliert, dann hat man da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das scheint der Weg zu sein, wie man das erfolgreich wohl umsetzen kann in Zukunft. So, was sind jetzt die genauen molekularen Strukturen dieser Antigenität? Man hat also gesehen, als man das näher erforscht hat, dass auf Chromosom 6 der sogenannte Major-Histokompatibilitätskomplex, das HLA-System, vorliegt. Und dort auf Chromosom 6 findet sich Klasse 1, das HLA A und B und sehr viel wichtiger ist noch Klasse 2, HLA DR. Und wenn dort schlecht gematcht ist, keine gute Übereinstimmung existiert, wird bei vielen Transplantationen es zu großen Problemen einfach kommen. Dann ist es des Weiteren allerdings so, dass auf diesem Chromosom 6 ja, es auch HLA-Klasse 3 Gene halt gibt. Das sind insgesamt mehr als 20 Genkomplexe, die bekannt sind, die wichtig sind. Den könnte man nachgehen, aber Sie können sich leicht vorstellen, den Aufwand kann man in der akuten Situation einer Transplantation gar nicht leisten, dass man das alles untersucht. Und man würde auch nicht die geeigneten Spender dann auf der anderen Seite finden können in der Kürze der Zeit. Und noch komplexer wird das, ja, wenn Wissenschaftler das näher sich angeguckt haben, dass es auch auf anderen Chromosomen als wie dem Chromosom 6 überall im menschlichen Genom wichtige Genorte gibt, die halt wichtig sein können für die Transplantationssituation. Und ja, können Sie sich vorstellen, die Möglichkeiten hat man nicht, das aufzuklären und geeignete Spender halt zu finden. Und letztendlich bei all dem, was bekannt ist und was man schon nicht berücksichtigen kann, ja, muss man sich vorstellen, dass im Hintergrund ja, jeder Genort, der polymorph sein könnte oder der ist, der polymorph ist, das könnten Strukturproteine sein, Enzyme oder regulatorische Faktoren wie Hormone und Mediatoren. Wenn da eine Nicht-Übereinstimmung ist, könnte das zu Problemen führen, aber diese Kenntnisse hat man teilweise gar nicht und man könnte das sicherlich auch nicht ad hoc und schnell alles untersuchen. Da liegen die Probleme. Gut, und wie gesagt, Probleme, die daraus resultieren, dass da Inkompatibilitäten sind, einerseits Abstoßungen und das andere sind Dysregulationen oder Funktionen, die darauf zurückgehen, dass der Stoffwechsel zwischen Spender und Empfänger sich einfach nicht ideal verstehen. So, wie wichtig ist das jetzt mit diesen HLA-Strukturen? Ja, das hat man vor allen Dingen in der Maus dann untersucht. Da liegen diese wichtigen Strukturen nicht auf Chromosom 6, sondern 17. Und H1 bei der Maus entspricht Klasse 1 Genorten und H2 Klasse 2 Genorten, also beispielsweise HLA-DR. Und wenn Sie das macht man typischerweise so, dass man ja, eine Maus nimmt, die grau ist und dann wird deren Haut oder deren Feld auf eine braune Maus, auf eine graue halt transplantiert und dann guckt man sich an, wie lange das halt überlebt. Und dann sieht man, wenn halt im Klasse 1 Bereich irgendwelche Sachen nicht übereinstimmen, dass das nicht so tragisch ist und bis zu 100 Tagen das Transplantat ohne weiteres überleben kann. Aber hier bei Klasse 2 HLA-DR-Strukturen sehen Sie, das ist dann sehr, sehr kritisch, wenn das nicht gematcht ist und schon nach wenigen Tagen, 5 bis 10 Tagen, wird dieses Hauttransplantat dann abgestoßen. Und dann hat man im Tierexperiment, im Mausexperiment auch andere Genorte sich angeguckt, sogenannte Nebenlozi, und dann sieht man, dass die unterschiedlich bedeutsam halt sind, aber vor allen Dingen, wenn mehrere Nebenlozi nicht gematcht sind, die untersucht man in der Transplantationsmedizin gar nicht aus Zeitgründen vor allen Dingen, ja, dann kann das denselben Effekt haben wie ein Mismatch im Klasse 2-Bereich, im HLA-DR-Bereich insbesondere. Und deswegen ist und bleibt Transplantationsmedizin, auch wenn man sich gut vorbereitet hat, immer nicht davon gefeit, dass es überraschenderweise sehr kritische Verläufe dann halt geben kann. Es ist ein bisschen wie russisch Roulette. Wie erklärt man sich, dass das MHC so wichtig ist? Hier sehen Sie die Situation mal ja, in der Mutter noch, in der Fetalperiode des Kindes. Da hat es eigene MHC-Strukturen und es lernt dann halt eigene Substanzen hier in dieser Mulde einzulagern. Die Mulde ist enorm wichtig und so werden diese Antigene halt präsentiert dem Immunsystem. Und dann kann es auftreten, dass fremdes Antigen, beispielsweise ein Bakterium, hier eingelagert wird. Das würde dann halt nicht toleriert, sondern das würde halt zu einer Entzündungsreaktion halt führen. Und es gibt wenige bimolekulare Reaktionsprodukte unter diesen Bedingungen nur. Und anders ist es in der Transplantationsmedizin. Da stammt auf dem transplantierten Organ, dass die MHC-Struktur halt ist fremd und diese Mulde ist jetzt hat eine andere Form, eine andere Größe, eine andere Ladung. Und dann können ganz viele Substanzen, die vom Individuum selber stammen, Alterungsprozesse und irgendwelche Dinge, die halt umgebaut werden, ja, die würden sich hier einlagern und die hat das Individuum vorher noch nie gesehen. Die würden alle als fremd erkannt und dann führt das dazu, dass enorm viele im Gegensatz zu hier oben, da werden also nur wenige bimolekulare Reaktionsprodukte entstehen und die Entzündungsreaktion ist sehr schwach. Es würden halt B- und T-Zellklone deutlich unter 1% nur aktiviert und der anderen Situation, wie man festgestellt hat, wenn man das experimentell untersucht, mehr als 1% an B- und T-Zell-Klonen kann dann aktiviert werden. Und das ist also der Hintergrund, der besteht und ihn aufzeigt, wie wichtig diese MHC-Strukturen halt sind und wie wichtig es ist, wenn die halt nicht gematcht sind, führt das also zu massiver Aktivierung des Immunsystems. Hier sehen Sie in der Evaluation vor etwa 30 Jahren, da hatte Eurotransplant, war da so der Meinung, dass HLA-Strukturen, HLA-A- und B-Strukturen besonders wichtig wären, und dann hat man sich bei Nierentransplantationen das ein Jahr Überleben angeguckt und hat gesehen, wenn HLA-A und B komplett gematcht sind, ja, dann überlebt das Organ relativ lange, aber wenn 1, 2, 3 oder 4 kann es ja maximal nur geben, Mismatche da sind, sieht das schon sehr viel ungünstiger aus. Und die Engländer, vor allen Dingen in Oxford, die waren der Meinung, dass HLA Klasse 2, insbesondere DR, viel wichtiger wäre, haben sich das also angeguckt und die haben dann gesehen, wenn DR gematcht ist, dann ist das ein Jahresüberleben fast bei 90%, und wenn da Mismatches sind, dann sieht das sehr viel ungünstiger aus. Und heute versucht man, alle diese Genorte, die dort skizziert sind, zu beachten, allerdings die größte Bedeutung hat HLA DR. Und nachgeordnet sind HLA A und B. Und hier sehen Sie mal eine kurze Liste, was es da so für unterschiedliche Subspezifitäten gibt. Ja, also HLA A, B und DR auf der einen Seite. Eine lange Liste von unterschiedlichen Polymorphismen, die man halt aufzeigen kann. Und das ist eine sehr alte Liste, eine serologische Liste. Heute mit PCR-Methoden kann man die Unterschiede, die da sind, sehr viel ausführlicher noch beschreiben. Die Liste ist heutzutage 10-mal so lang. Das führt dazu, wenn Sie da kurz drüber nachdenken, wenn man das dann untersucht hat, dass Sie eigentlich kaum eine Chance haben, einen geeigneten Partner noch zu finden für die Transplantation. Und dann gibt es in Los Angeles den Professor Terasaki, das ist quasi der Papst der HLA-Forschung. Und der hat sich das über Jahrzehnte hinweg genau angeguckt und der hat dann festgestellt, dass bestimmte Genorte, da muss nicht formal immer 1:1 gematcht werden, sondern bestimmte Dinge vertragen sich doch ganz gut miteinander, und der hat dann den Begriff der kreuzreagierenden HLA-Gruppen halt kreiert. Und mit anderen Worten, wenn Sie das berücksichtigen, dass einige Sachen doch ganz gut, obwohl sie formal nicht 1:1 übereinstimmen, zueinander passen, dann ist es sehr viel einfacher, halt in der Transplantationssituation einen Empfänger zu finden. In Los Angeles ist es so gewesen, früher hat man, um die Organe in die Hand zu bekommen, Empfänger zu finden, musste man bis zur Ostküste quasi gehen, um da jemanden zu finden, und die kalte Ischämiezeit ist dann damit natürlich hochproblematisch. Und dann, seitdem man das umsetzt in L.A., ist es so, dass man eigentlich aus dem Großraum von Los Angeles alle Spender dort rekrutieren kann, was natürlich ein riesiger Vorteil einfach ist. Thema kreuzreagierende HLA-Gruppen. Wie wird das typisiert mit diesen HLA-Geschichten? Früher hat man die Serologie halt verwandt. Hier ist das schematisch dargestellt, wie man mit Antikörpern diese Typen halt differenziert. Dann guckt man ins Mikroskop, guckt sich diese Zellen an, guckt, wie stark die gefärbt sind, und soll dann entscheiden, was für ein Typus das ist und insbesondere auch, ob das homo- oder heterozygote Zustände sind. Und Gott sei Dank, seit etwa 15 Jahren gibt es dann halt die Möglichkeiten, molekulardiagnostisch mit PCR oder Sequenzierung zu arbeiten, und innerhalb von etwa 2 Stunden kann man dann mit sequenzspezifischen Sonden Klasse 1 halt aufklären, und was Klasse 2 angeht, wird mit sequenzspezifischen Primern einfach gearbeitet. Und ganz besonders wichtig ist dann allerdings die Situation in der Knochenmarkstransplantation. Dieses Knochenmark ist hochimmunogen und da kommt es darauf an, ganz genau zu typisieren. Gott sei Dank hat man aber auch sehr, sehr viel Zeit. Und da wird dann typischerweise sequenziert, hochauflösend teilweise auch. Man muss nicht alle Bereiche komplett durchsequenzieren, sondern man kann auf Bereiche, die teilweise nicht sequenziert worden sind, die zwischen Eckpunkten liegen, halt zurückschließen. Das wären die sogenannten Haplotypen. Des Weiteren bei einer Sequenzierung sieht man, ob die Mutationen oder die Polymorphismen in Cis- oder Trans-Positionen liegen. Das heißt, es spielt eine Rolle, ob, wenn Sie 2 Mutationen haben, die beide zum Beispiel von der Mutter kommen oder einer von der Mutter und der andere vom Vater. Das ist der Vorteil, wenn Sie komplett durchsequenzieren, und Neumutationen können natürlich auf diese Art und Weise gut erkannt werden. Dann taucht die Frage auf, warum sind denn die verschiedenen Organe so unterschiedlich immunogen, ja, werden unterschiedlich stark abgestoßen. Ja, grundsätzlich, die Zellen sind ja alle gleich ausgestattet zunächst mal. Gut, aber die Zellen des Knochenmarks, da ist es halt so, die sind hoch immunogen, wie das hier auch dargestellt ist. Liegt daran, dass da auf der Oberfläche von einer einzelnen Zelle typischerweise so 100.000 HLA-Moleküle, HLA-Klasse 1, exprimiert werden, konstitutionell heißt das. Und HLA-Klasse 2 kann zusätzlich dynamisch noch hochreguliert werden. Und beim Herzen, als Gegenbeispiel, ist es ganz anders. Die Herzzellen haben typischerweise nur so 1.000 Moleküle auf der Oberfläche, Klasse 1 auch nur, können das nicht dynamisch noch weiter hochregulieren. Und deswegen ist es so, dass beim Knochenmark und auch bei der Niere sehr viel Typisierungsaufwand betrieben wird. Und beim Herzen sieht das ganz anders aus. Da berücksichtigt man teilweise das HLA-System gar nicht und guckt nur, dass AB0-Übereinstimmungen halt da sind und dass das Herz von einem Erwachsenen nicht auf ein Kind transplantiert wird und umgekehrt. Und dass die Zeiten sehr kurz sind, um die kalten Ischämiezeiten sehr kurz zu halten. Und ähnlich wie das mit der Typisierung ist, sehen Sie des Weiteren dann, oder das ist hier gar nicht festgehalten, aber dass auch die Immunsuppression, die dann zu verwenden ist, bei diesen verschiedenen Organen unterschiedlich gelagert ist. Beim Herzen braucht man deutlich weniger Immunsuppression als wie beim Knochenmark. Und das Weitere ist dann die sogenannte dynamisch regulierte Antigenität. Man stellt fest, dass die Organe nicht permanent abgestoßen werden, sondern halt von Zeit zu Zeit, insbesondere in den Wintermonaten, wenn sie respiratorische Infekte haben, ist das Immunsystem halt aufgeheizt quasi. Die Zellen haben proliferiert und sie sind aktiviert. Und gerade über Interferon Gamma ist das HLA also hochreguliert auf dem Transplantat, dass es also vermehrt dann zu Abstoßkrisen kommt, alle vielleicht jedes Jahr so ein, zwei Mal. So, und dann gibt es die Hornhaut. Ja, ist die antigen? Normalerweise ist diese Hornhaut immunologisch nicht überwacht und man kann sie einfach so transplantieren. Sofern sie nicht vaskularisiert ist, dann scheidet eine Transplantation eigentlich aus. Und Klappen und Gefäße, die werden physikochemisch so vorbehandelt, dass sie deimmunogenisiert sind. Da gibt es also auch keine Probleme, man braucht auch keine Immunsuppression und ähnliches gilt für den Knochen, der halt auch nur temporär eingebaut wird, dann wird er ersetzt durch den eigenen. So sind die immunologischen Verhältnisse halt im Hintergrund. So, Präsensibilisierungen, die vor allen Dingen nach Schwangerschaften, Bluttransfusionen und Vortransplantationen auftauchen, wenn man das erkennen möchte, dann ist es halt so, dass man das Serum des Patienten halt nimmt und testet es dann ab an Testzellen, ja, und guckt, ob es reagiert auf bestimmte Zellen. Und wenn das der Fall ist, dann ist das einfach sehr ungünstig und dann sollte man von der Transplantation einfach zurückstehen. Also wenn diese präformierten Antikörper halt vorliegen in hohem Umfang, dann bezeichnet man die Patienten als highly immunized und muss dann warten ein halbes Jahr, dass sie sich zurückgebildet haben oder muss vermehrt immunsuppressiv vorbehandelt haben und dann kommen die auf High Urgency, das heißt, die kriegen auch Organe, die eigentlich optimal gematcht sind. Ja? So geht man mit diesem Thema um. Und dann gibt es des Weiteren den Crossmatch, den ich eben schon erwähnt hatte. Aus der Milz werden die T- und B-Zellen halt extrahiert und das Serum bringt man dann zur Anwendung und guckt, ob das mit den T- oder B-Zellen halt reagieren. Und wenn das der Fall ist, beispielsweise bei einer Nierentransplantation, dass das Serum reagiert mit den T-Zellen, dann ist das eine Kontraindikation, muss man das abbrechen. Bei anderen Organtransplantationen spielt das eine geringere Rolle. So, dann Crossmatch Minor wäre dann die umgekehrte Konstellation, gehen wir aus Zeitgründen nicht näher darauf ein. So, immunologische Komponenten der Abstoßung, ganz kurz, Sie haben hier eine antigenpräsentierende Zelle zunächst mal und dann gibt es für den endogenen Pathway sind die CD8-Zellen, die zytotoxischen T-Zellen zuständig, die überwachen quasi, ob Zellen gealtert sind, neoplastisch erkrankt oder Viruserkrankungen, Infektionen hat vorliegen und diese CD8-Zellen, zytotoxische T-Zellen, die würden dann proliferieren und in der Organtransplantationssituation unmittelbar am Transplantat dann auch Wirkung entwickeln, würden also zytotoxisch dort das Organ halt attackieren und wenn man das feststellt, wird man dann ganz bestimmte Antikörper verwenden, um diese CD8-Zellen halt ruhig zu stellen. Und sehr viel wichtiger sind die CD4-Zellen, ja, die überwachen halt den exogenen Pathway, die sind für die Abwehr von Bakterien, Pilzen zuständig, aber auch des Transplantates. Und hier sind sie nochmal größer oder des Weiteren für Sie so dargestellt. Das sind die Regisseure der Immunabwehr und über Interleukin 2 können Sie sich erstmal selber vermehren. Über Interleukin 2 würden Sie aber auch die zytotoxischen T-Zellen involvieren in den Abwehrkampf und über andere Mediatoren, CD4 und 8, können Sie dann die B-Zellen dazu bringen, dass sich vermehren, zu Plasmazellen ausreifen und dann wird über Antikörper die Abstoßung halt getragen. Und ein dritter Weg ist, dass über Interferon Gamma diese CD4-Zellen hingehen und die Monozyten-Makrophagen halt aktivieren, die werden dann aggressiver und ebenfalls über Interferon Gamma kommt es dazu, dass auf den Transplantaten die Expression heraufgesetzt wird und dann wird auf diese Art und Weise mehr abgestoßen. Und hier im Tierexperiment, das mal ganz kurz dargestellt mit den CD4-Zellen, Sie sehen hier eine braune Maus, eine graue Maus, ein Hautlappen ist übertragen worden und wenn man vorher Anti-CD4 gespritzt hat, die T-Helferzellen also besänftigt hat, dann sehen Sie, dass das Transplantat besonders lange überleben kann. Und wenn man in einer Kontrollgruppe Placebo oder aber auch CD8 gibt, sehen Sie, dass das überhaupt nicht so wichtig ist. Also merken Sie sich, CD4-Zellen, Helferzellen sind besonders wichtig und die gilt es zu attackieren. Hier haben Sie, und der Kliniker ist dann allerdings in der Situation, dass er diese Mechanismen halt aus den zeitlichen Verläufen ableiten muss. Wir haben zunächst mal eine hyperakute Abstoßung, die tritt auf, wenn präformierte Antikörper vorliegen, das nicht erkannt worden ist, das wäre ein ärztlicher Kunstfehler und dann wird das Organ extrem entzündet sein, hyperämisch sein und das kann auch nicht gerettet werden. Man baut es wieder aus, 2-3 Tage später und man kann froh sein, wenn der Patient überlebt. Und würde sich nach 2-3 Stunden eine Abstoßung zeigen, dann kann man daraus schließen, nach 2-3 Stunden einer Abstoßung halt auftreten, dann ist es so, dass eine Präsensibilisierung vorgelegen hat und die B- und T-Zellen sind dann im Geschäft und man muss auf dem B- und T-Zellschenkel dann arbeiten. Aber ich sehe, dass diese Folie irgendwie nicht so abläuft, wie sie ablaufen sollte. Das heißt, ich kann das argumentativ hier kaum weiter zu Ende führen. Also, und wenn das erst nach 2-3 Wochen irgendwie passiert, dann ist es eine Aktivierung, die aktuell halt abläuft. Und dann geht es darum, vor allen Dingen den T-Zellschenkel zu bearbeiten und Medikamente in diesem Bereich zur Anwendung zu bringen. Hier mal ganz kurz die Medikamente dargestellt, die zur Anwendung kommen. Steroide, hatte ich eben schon gesagt, wie sie wirken. Dann gibt es Azathioprin, das verhindert bei T-Zellen, dass sie sich vermehren können. Und MMF, da gilt Gleiches dann für die B-Zellen, dass sie halt die DNA nicht mehr richtig produzieren und auf diese Art und Weise von der Proliferation abgehalten werden. Und hier Interleukin 2, das ist eigentlich das Wichtigste, wenn man da interferiert mit diesem Stoffwechselweg, mit Hilfe von Cyclosporin, Tacrolimus oder Sirolimus. Das sind die Mittel, die besonders hilfreich sind in der Transplantationsmedizin, zu verhindern, dass diese immunologische Abwehrsituation halt entstehen kann. Und hier sehen Sie mal diese monoklonalen Antikörper. Wie funktionieren die? Hier haben Sie eine antigenpräsentierende Zelle, hier eine T-Zelle. Und es gibt alle möglichen Strukturen, die für die Interaktion wichtig sind. Das muss zielgerichtet ablaufen. Und wenn Sie halt mit Antikörpern hier eingreifen, dann führt das dazu, dass keine vernünftige Interaktion mehr vonstatten gehen kann. Und das Zytokinmilieu, hier auch mal skizziert, ist auch ganz wichtig. Und durch bestimmte Antikörper oder Rezeptorantagonisten kann man hier störend eingreifen. Das wäre also der Wirkmechanismus, wie er halt durch diese Antikörper halt gegeben ist. Hier sehen Sie oben die Medikamente, die man peroral halt gibt. Und Sie sehen, wenn Sie da genauer hingucken, die wirken mal gegen die T-Zellen, mal gegen die B-Zellen, mal mehr gegen die Monozyten. Und deswegen macht man häufig Triple-Therapie, dass man alle Bereiche gut halt unter Kontrolle kriegt. Und das Problem mit diesen Substanzen ist allerdings, dass sie sehr toxisch sind. Und hier unten dann die Antikörper dargestellt. Und wenn man transplantiert, in den ersten Tagen wird besonders stark abgestoßen. Deswegen macht man da eine eine vorbeugende Therapie, Induktionstherapie oder wenn abgestoßen wird, arbeitet man mit Antikörpern. Polyklonal waren die früher, monoklonal sind die heute. Und wenn Sie reingucken, sehen Sie, dass sie ganz gezielt gegen T-, B-Zellen oder aktivierte Subfraktionen hier tätig werden können. Gut, wenn Sie mit ATG beispielsweise arbeiten, Antithymozytenglobulin, sehen Sie hier bei 50 verschiedenen Patienten, dass die mit ihren T-Zellen auf ein unterschiedliches Niveau kommen. Wenn die besonders niedrig sind, werden die nicht mehr abstoßen. Das Problem ist einfach nur, dass sie dann sehr immungeschwächt sind und das führt dann halt dazu, dass es ganz häufig zu Infektionen kommt, also wenn die Zellen auf einem zu niedrigen Niveau sind, ja, die T-Helferzellen unter 200, Pneumocystis carinii haben sie dann laufend oder CMV-Infektionen oder unter 50, da kriegen sie diese gefürchteten mykotischen Infektionen halt. Kann man in der Durchflusszytometrie dann nachweisen, wenn sie so therapieren, sehen oben die Situation vorher und sie sehen hier dargestellt mal die T. Moment, was ist das? Die T-Lymphozyten, ja, eine Stunde später nichts mehr nachzuweisen. Hier sehen Sie die T-Helferzellen, die mit diesen monoklonalen Körpern, Antikörpern abgeschossen worden sind, nichts mehr nachzuweisen. Und ein ähnlicher Befund gilt dann für die Monozyten und die HLA-DR-Expression. Problem ist, wenn therapiert wird, und Sie machen das nur ein einziges Mal, sehen hier eine T-Zell-Abstoßung quasi und OKT3 ist verwandt worden, also Antikörper gegen CD3, gegen die T-Zellen, die sind dann sofort verschwunden und es dauert 10 Tage, bis die Personen sich halt erholt haben und ganz häufig kriegen sie diese kritischen Infektionen, die Sepsis, die Immunparalyse. Industrie hat früher gesagt, 10 Tage sollte man immer therapieren. Die haben auch 20.000 D-Mark dabei eingenommen, aber das ist völlig überzogen. Also einmal bitte sehr nur halt das Medikament zur Anwendung bringen, dann gucken, wo die Patienten gelandet sind und dann sehr, sehr vorsichtig sein, dass man das auch ein zweites Mal nur hinterher gibt. Gut, letztes Dia wäre dann hier, wie man nach Transplantation guckt, ob Abstoßungen beispielsweise vonstatten gehen. Hier bei einer Nierentransplantation, das macht dann klinisch Fieber, Schmerzen, Anorie. Aber man kann sich auch Harnstoffen-Kreatinin angucken und sieht dann schon 2-3 Tage vorher, dass die Niere sich schlecht entwickelt, kann eingreifen. Aber sehr viel sinniger ist es, diese immunologischen Prozesse spielen sich ja im Gewebe ab, dass man ja, Immunmediatoren sich anguckt, CRP, aber insbesondere Interleukin 6. Und wenn Sie da genau hingucken, sehen Sie, dass Sie so eine Abstoßung schon 5 bis 6 Tage vorher halt sehen können. Und dann können Sie früher reagieren und dann haben Sie bessere Aussichten auf Erfolg. Gut, das ist es dann gewesen für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.